Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Am Himmel ist noch Platz. Verkehrswende durch Seilbahnen. Ein Feature von Sebastian Krämer.
Fast lautlos schwebt die Gondel in die Station ein. Sanft wird die Spannklemme vom Stahlseil gelöst, gehalten von zwei starken Federn.
Das ist heutzutage so gemacht über diese Kuppelschiene, dass es nur ein Schleifen ist und alle anderen Töne, das alles übertönt, da hört man gar nichts mehr von dem.
Betriebsleiter Hermann Schwarzenbacher ist international erfahren und stolz auf seine stets gut gewartete Luftseilbahn in Berlin.
Kuppelvorgang, der geschieht natürlich relativ rasch. Das ist eine Millisekunden, wo die Klemme aufmacht, wo quasi das Seil abgelenkt wird.
Zum großen Antriebsrad. Die Gondel rutscht in ein bogenförmiges Schienensystem, wird ausgebremst, vergleichbar mit dem Verzögerungsstreifen an der Autobahn. Die Türen öffnen sich. Die Seilbahn wurde errichtet zur Internationalen Gartenbauausstellung 2017. Eine Einseilumlaufbahn mit Gondeln, die am Seil an- und abgeklemmt werden.
Der größte Vorteil von der jetzt hier, also gegenüber einer fix geklemmten, dass also das Fahrbetriebsmittel langsam um die Station rumgeht. Also das ist ein ganz anderer Komfort zum Einsteigen für die Gäste, die da mitfahren. 10 Personen haben Platz, wir haben Rollstuhlfahrer drin, mit E-Scooter. Wenn es Not tut, können wir auch noch langsamer machen. Ja.
Auf 1 Meter pro Sekunde. Alles barrierefrei, so dass jeder mitkommt. Die Seilbahn gilt nach dem Flugzeug als eines der sichersten Verkehrsmittel. Ausgereifte und bergerprobte Technik.
Wir haben Eis, wir haben Frost, wir haben Sturm. Das hält die Anlage schon aus.
Auf der anderen Seite geht's schnell auf Fahrt. Hinauf auf den 104 Meter hohen Kienberg. In der Gondel werden die Fahrgäste auf 21 Kilometer pro Stunde beschleunigt. Am Berg fallen die Rekorde. Zuletzt sogar mehrfach auf der deutschen Seite der Zugspitze. Die neue Seilbahn überwindet knapp 2000 Höhenmeter mit einer einzigen Stütze auf 5 Kilometern Länge. Aber jeder Berg ist anders. Jede Seilbahn stellt eigene Rekorde auf. Und das auch in einer Stadt wie Berlin, im Grünen zwischen Marzahn und Hellersdorf.
In 186 Tagen hatten wir über 3 Millionen Fahrten. Das bedeutet, dass wir an Spitzentagen über 35.000 Fahrten mit der Seilbahn umgesetzt haben.
Binnen eines Jahres lief die Anlage. Das Südtiroler Unternehmen Leitner hat 14 Millionen investiert und betreibt die IGA-Bahn weiterhin selbst. Tanja Teruli ist Pressesprecherin des Berliner Prestigeobjektes, das für die Seilbahn als urbanes Verkehrsmittel wirbt. Nahverkehr und das Gartenschaugelände profitierten bisher.
Schon zu Zeiten der IGA gab es Umfragen, dass man eigentlich prognostiziert hat, dass nur rund 45% der Leute mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen würden. Letztendlich hat eine Befragung gezeigt, sind über 70% angereist. Das zeigt sich jetzt auch noch. Leute, die hier in den Ortsteilen wohnen, benutzen das als Verbindung, um zur Verwandtschaft, um zu Freunden oder Besorgung machen zu können im Rahmen der Betriebszeiten.
Großzügig ausgebaute Straßen und massive Plattenbauten prägen das Bild in Marzahn-Hellersdorf. Dazwischen die grüne Oase am Kienberg mit den Gärten der Welt. Auch Bezirksbeirätin Nadja Zivkovic fährt sehr viel Seilbahn.
Mein Patenkind ist 3 Jahre alt und wenn ich frage, was machen wir heute? Seilbahn. Erst U-Bahn, dann Seilbahn. Gut, und dann fahren wir immer mit der U-Bahn hier raus und dann fahren wir Seilbahn. Dann gehen wir noch auf den Wasserspielplatz, wenn das Wetter passend ist, in den Garten der Welt und dann fahren wir wieder heim.
Wie Sie sind viele Einwohner in Marzahn-Hellersdorf begeistert, weiß die Politikerin. Die staufreie Querverbindung von 1,5 Kilometern Länge ist ein wichtiger Lückenschluss im Nahverkehr. Wie in vielen Großstädten fahren auch in Berlin Bahnlinien vom Zentrum sternförmig in die Vororte.
Also von bezirklicher Seite haben wir den Bau der Seilbahn von Anfang an unterstützt, weil das natürlich für den Bezirk ein wahnsinniger Tourismusmagnet ist und eine sehr, sehr gute Begleiterscheinung der Internationalen Gartenausstellung gewesen ist. Und jetzt hat der Senat eigentlich auch das Potenzial der Seilbahn erkannt und hat es ja im Nahverkehrsplan mit übernommen, dass geprüft wird, wie man die Seilbahn sozusagen im öffentlichen Nahverkehr mit nutzen kann. Und natürlich, wir als Bezirk würden das sehr begrüßen, wenn die Seilbahn in den öffentlichen Nahverkehr mit integriert werden könnte, auf jeden Fall.
Doch einen Zeitplan gibt es dafür bislang noch nicht. Dabei könnte Berlin bundesweit ein Vorbild sein. Bisher waren Luftseilbahnen, wie in Köln über den Rhein oder in Koblenz an der Festung Ehrenbreitstein, nur touristische Attraktionen zu Gartenschauen, die aufgrund ihrer Beliebtheit weiterhin fahren. Immerhin, in Koblenz blüht mittlerweile das an der Festung gelegene Stadtviertel auf. Vor allem dank der Seilbahn. In vielen Ballungsgebieten wie Stuttgart, München, Wuppertal und auch Köln werden Pläne zur Errichtung von Seilbahnen geschmiedet. Busse und Bahnen sind dort meist hoffnungslos überfüllt, die Straßen verstopft.
Die Seilbahn kann kein alleiniges Lösungsmittel aller urbaner Verkehrsprobleme sein. Sie muss integriert sein in ein Gesamtkonzept aus Bus, aus Straßen, Stadtbahn, aus U-Bahn in den ganz großen Städten.
Mehr Mut zur Verkehrswende fordert Wirtschaftsgeograf und Verkehrsexperte Rudolf Juchelka von der Universität Duisburg-Essen. Die Situation auf Straße und Schiene sei hausgemacht.
Das Netzwerk europäischer Eisenbahnen stellte fest, dass seit 1994 pro Woche nur 1,3 Schienenkilometer gebaut werden, aber 192 Straßenkilometer. Das Leipziger Leibniz-Institut für Länderkunde fand wiederum heraus, die Länge des Schienennetzes von Nahverkehr und den Straßen- und Stadtbahnen halbierte sich in ganz Deutschland von 1950 bis 1980.
In diesem Zeitraum verdrängte das Auto oberirdisch die Schiene.
Die Städte haben Stadtbahnsysteme unter die Erde gelegt, U-Bahnen gebaut mit starker Förderung. Und jetzt merkt man, es ist zu wenig Platz da und gleichzeitig ist auf der dritten Ebene noch Luft im doppelten Sinne vorhanden. Die Seilbahn ist günstiger als ein Straßenbahnbau, als ein U-Bahnbau. Tunnel sind so ungefähr das teuerste in der Verkehrsplanung, was möglich ist. Und die Seilbahn ist darüber hinaus ein ästhetisch fürs Stadtbild sehr ansprechendes Verkehrsmittel. Ein ruhiges Gleiten über der Stadt bei gleichzeitig schneller Bewegung. Ich sehe da Riesenchancen.
Vor allem, wenn Flüsse überquert werden sollen.
Köln kann Seilbahn.
Thomas Schmeckpeper hat das Seilbahnprojekt Rheinpendel mitbegründet. Er sitzt am Rheinufer und sieht auf die Altstadt von Köln.
Wenn ich das richtig im Blick habe, war Köln die erste Stadt in Europa, die diese Technologie überhaupt zur Flussquerung genutzt hat.
Nämlich zur Bundesgartenschau 1957. Nach einer größeren Havarie- und Instandsetzungspause schweben seit Ende März 2019 die bunten, herzförmigen Gondeln wieder vom Zoo auf die andere Rheinuferseite. Robuste Technik aus Köln. Wurde die denkmalgeschützte Bahn doch vom früheren Unternehmen Polig gebaut und nun von den Kölner Verkehrsbetrieben KVB modernisiert. Das schiebt die Idee der Rheinpendelseilbahn an, während der U-Bahn-Tunnelbau stockt. Hier verbuddelt Köln seit Jahrzehnten glücklos Milliarden an Euros.
Köln liegt auf Sand. Das macht den Bau nicht einfacher.
Der geplante 800 Millionen Euro teure West-Ost-Tunnel ist umstritten. Der Schreck des eingestürzten Stadtarchivs sitzt noch tief.
Bei dieser Diskussion ging es viel um die Frage, wie können wir die Nadelöhre im Stadtinnenbereich entlasten.
Zu diesen Nadelöhren soll die Rheinpendelseilbahn im Zickzack dringend notwendige, leistungsfähige Verknüpfungen über den Rhein schaffen. Denn der Nahverkehr ist durch den Fluss zweigeteilt. Für die 35 Kilometer lange Strecke sind 21 Knotenpunkte angedacht und Baukosten von 500 Millionen Euro veranschlagt.
In unserem Vorschlag mit inbegriffen sind die Autobahnkreuze im Norden und Süden. Wir wollen dort schon Pendler abholen, die dann nicht mehr mit dem Auto in die Innenstadt reinfahren müssen. Es ist durchaus vorstellbar, da ein Parkhäuser zu bauen mit großen Kapazitäten, die eine Seilbahnstation in sich integrieren. Wir haben die Messe mit dabei, das ist ein ganz zentraler Punkt in diesem System.
Das Rheinpendel soll im Nahverkehr den schnellen Flussübertritt und Umstieg ermöglichen. Für längere Strecken ist die Bahn zu langsam.
Das macht vor allen Dingen Sinn und entwickelt seine Stärken auf kürzeren Distanzen, das heißt zwischen 5, 6, 7 Stationen, also wo ich 3 oder 4 Kilometer unterwegs bin.
Die Initiatoren des Rheinpendels rechnen mit einer Pilotstrecke in spätestens 5 Jahren. Rückenwind gibt's bereits aus Rathaus und Stadtrat. Was Seilbahnen betrifft, ist die KVB erstmals stolz auf ihr lebendiges Denkmal.
Diese Seilbahn hat Zukunft. Das war uns immer bewusst, auch als diese schwere Havarie stattgefunden hat, die uns erstmal lahmgelegt hat.
Die 600.000 Euro Modernisierungskosten sind gut angelegtes Geld für Pressesprecher Stefan Ahnemüller, der nach anderthalbjähriger Pause wieder in einer Gondel über den Rhein fährt. Die Seilbahn trägt sich aus den Einnahmen selbst. Ausgaben für Betrieb und Instandhaltung sind überschaubar.
Das sind relativ niedrige Kosten.
Das Seil kostet 250.000 Euro, etwas weniger als ein Dieselgelenkbus. Ein Austausch einer Stadtbahn-Schienenweiche verschlingt gleich mehrere Millionen Euro. Bei der Rheinpendelseilbahn hält sich die KVB bedeckt, wartet Machbarkeitsstudien ab. Skepsis vor allem bei der Leistungsfähigkeit. Zudem könnte der Bau durch Bürgereinsprüche lange verzögert werden.
Aber es ist richtig, das zu prüfen, um zu gucken, was ist möglich. Und manchmal kommt bei einer Prüfung ja auch etwas anderes bei raus als zweiter Vorschlag, als man am Anfang mit dem ersten Stein, den man mal, ich will jetzt nicht sagen in den Rhein, aber in das kölnische Verkehrsgefüge geworfen hat, gedacht hat.
In Stuttgart werden Weichen anders gestellt. 4 Trassenvorschläge wurden ausgetüftelt. Jeweils mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen.
Irgendwie nur die Einbindung zum Beispiel irgendeines Gebiets, das war uns zu wenig.
Stefan Oehler ist Verkehrsplaner bei der Stadt Stuttgart. Er steht am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen, einem wichtigen Knotenpunkt. Zwischen Wohn- und Gewerbegebiet kommen S- und Stadtbahn sowie Buswege zusammen.
Wir wollen in der Studie gleich auch im besten Fall rausbekommen, wie ist so ein Verkehrsmittel tauglich, zum Beispiel in Spitzenbelastungen als Erschließung von Gewerbegebieten. Wie ist es tauglich als potenzieller Ersatz einer Strecke, die auch eine Stadtbahn sein könnte? Das ist das Thema Deggerloch, Asenwald zum Beispiel, darüber über die Filter oder eben ein Überfliegen des Talkessels. Oder wie könnte sich ein Verkehrsmittel darstellen, zum Beispiel im grünplanerisch nicht ganz einfachen Bereichen wie im Schlossgarten?
Mitten im Herzen der Stadt. Doch nicht nur der Talkessel und das Neckartal erstickt im Stau, auch die Filderhochebene im Süden. Vom Filderflughafen im Osten aus soll eine Seilbahn den Bahnhof Vaihingen mit dem denkmalgeschützten Eiermann-Areal am Autobahnkreuz Stuttgart-Vaihingen verbinden. Auf dem Eiermann-Areal wird ein Wohn- und Gewerbequartier für 7000 Menschen entstehen, als Beitrag zur internationalen Bauausstellung 2027. Ein Busverkehr wäre schwierig.
Man müsste eben entsprechend mit großen Bussen fahren, sprich Gelenkbussen, mit entsprechend kurzen Taktzeiten. Mit einer Seilbahn kann man in der Spitzenstunde extrem viele Fahrgäste von A nach B bringen.
Nämlich bis zu 3.500 Menschen pro Richtung und Stunde. Ein Gelenkbus dagegen kann schubweise maximal 100 Passagiere transportieren. Zudem müssten für Bus und Stadtbahn Fahrwege gebaut werden.
Die Seilbahn hat eben durch ihr System, dass sie mit Masten eben funktioniert, mit einzelnen Stationen, eben was den Flächeneingriff anbelangt, eine ganz andere Konstellation. Und das andere natürlich ist die Trassenlage. Das heißt, kann man über Distanzen hinweg, die wir mit irgendeinem System nicht hinbekommen, mit der Seilbahn eine kürzere Verbindung hinbekommen?
Trotzdem ist die Trassenplanung nicht unproblematisch, da bisher wichtige Daten und Erfahrungswerte fehlen. Allerdings besteht in Stuttgart eine lange Bergbahntradition, dank der schwierigen Topographie. Der Höhenunterschied im Stadtgebiet beträgt immerhin 350 Meter. Auf dem Killesberg im Norden gab es ab 1950 die erste Seilbahn mit kuppelbaren Sesseln im Flachland. Und schon seit 1884 fährt die Zahnradbahn vom Kessel hinauf nach Deggerloch. »90 Jahre alt ist die Standseilbahn in Heßlach, im Stadtbezirk Stuttgart-Süd. 2 Kabinen auf Schienen, wobei eine, wie beim Pendel bergwärts, die andere talwärts fährt. Eine Zeitzeugin der goldenen 20er Jahre, als der Ausflugsverkehr boomte. Die Stadtbevölkerung sollte schnell in die Naherholungsgebiete gebracht werden, mit Schiene und Seilbahn. Für den Verkehrswissenschaftler Heiner Monheim, im Gegensatz zu heute, eine vernünftige Planung.
Der öffentliche Verkehr ist in seiner Blütezeit 1870, 80, 90 immer in Systemen gedacht worden, war immer ein auszubauendes Verkehrsmittel und man konnte nie genug davon kriegen. Das hat sich in der Phase, wo Deutschland Autoland wurde, eben total verändert.
Seilbahn als Systemdenken. Ein weltweit beachtetes Projekt ist dabei das Seilbahnnetz Teleférico in La Paz. Die Stadt liegt in den bolivianischen Anden, in atemberaubender Höhe von mehr als 3.500 Metern.
Die Aussichten sind eben absolut spektakulär in dieser Berglandschaft, in der sich La Paz befindet. Man hat den Blick auf den Hausberg, den Illimani, in 6400er.
Darunter im Talbecken ein rot-gelbes, bauklötzchenartiges Häusermeer. Georg Dufner leitet das bolivianische Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Für mich ist es nicht immer notwendig, aber wenn ich ihn dann mal benutze, freue ich mich eigentlich jedes Mal drüber, dass ich nicht in dem Verkehrschaos mittendrin stecke, sondern sozusagen da im ruhigen Teleferico sitze und mir das ganze Chaos von oben anschauen kann.
Das Tal versinkt täglich in einer Autolawine. Rund 2,5 Millionen Menschen wohnen im Großraum der Stadt.
Vor allem für diese Menschen, die dann von der Hochfläche von El Alto nach La Paz runter müssen, weil sie da ja in allen Industrie- und Handelsbereichen arbeiten, für die ist es vor allem eine große Entlastung natürlich, dass es jetzt diesen Teleferico gibt.
Ob gelb, grün, blau oder kaffeebraun, inzwischen gibt es 10-farbige Teleferico-Verbindungen, gebaut vom Vorarlberger Unternehmen Doppelmeier. Den Anfang machte die rote Linie im Mai 2014. Die 10. silberne eröffnete Staatspräsident Evo Morales im März 2019. Als Krönung soll 2020 die goldene Linie in Betrieb gehen. Der Teleferico trägt sich durch die Einnahmen inzwischen selbst. Täglich wird eine gute 250.000 Menschen transportiert.
Die Straßen sind schon immer noch sehr voll, aber alles, was ich so höre von den Passenios, die sagen mir auch alle, dass es sich schon entspannt hat. Man sieht es den Leuten auch an, die in den Gondeln drin sitzen, wenn man die jetzt mit denen vergleicht, die in den Bussen drin sitzen, die wirken alle sehr gestresst und sobald die Leute in diesem Teleferico sitzen, genießen sie es eigentlich auch. Ja.
Dafür zahlen die Pendler pro Fahrt umgerechnet 40 Cent, was in Deutschland einer Kaufkraft von 4 Euro entspricht. Doppelt so viel wie für den kommunalen Minibus. Die Busse und Sammeltaxis prägen den städtischen Nahverkehr in den engen Straßen, der Teleferico den Luftraum, dessen Stützen sich quasi über Nacht zwischen Straße und Häuserwand hineinschummeln.
Da gibt es dann für ein Wochenende eine Straßensperre in bestimmten Bereichen und danach ist dann aber schon der Pfeiler da. Von daher ist es doch eigentlich eher überraschend, wie schnell das alles hochgezogen wird, eben auch weil es staatlich gewollt ist. Wenn die Stadtregierung dann neue Buslinien eröffnet, dann läuft es nicht ganz so reibungslos ab. Aber da es die Staatsregierung sozusagen ist, die das Teleferico-Projekt vorantreibt, gibt es da kaum Widerstand.
Zumindest nicht in den armen Vierteln auf den Hochflächen. In Hinterhöfen finden dort sogar Kunstprojekte für Seilbahnfahrgäste statt. Protest kommt eher von den Reichen, die wegen der besseren Luftverhältnisse im Tal wohnen.
In ein paar Bereichen fährt die Gondel natürlich auch über die Häuser der Wohlsituierten und die waren nicht so begeistert und zumindest eine größere Villa ist da auch zu sehen, die jetzt verlassen ist und die wohl auch nicht vermietet werden kann, weil da die Gondel wirklich so direkt vor dem Schlafzimmerfenster vorbeifährt.
Für manche auch in Deutschland ein Horrorszenario.
Dass die Stütze hinkommt, da ist das Vereinsheim. Und direkt hier unten ist dann der Bachlauf. Da gucken wir mal zwischen Parzelle 12 und 13, wie die das hier nennen, dahin.
Augenscheinliche Naturidylle. Ein trichterförmiges Tal, ein Berghang voller Laubbäume, ein Bach und viele weiß getünchte Häuschen mit roten Ziegeln. Eine Schrebergartenkolonie.
Dort werden Stützen in Bachgebiete gebaut. Und weiter oben ist das Quellgebiet der Hudsonbeck. Dort das zu planen, das ist unsensibel gegenüber der Idee, hier ein umweltfreundliches Verkehrsmittel aufzubauen.
Nämlich eine Seilbahn in Wuppertal. Mit der 70 Meter hohen Stütze samt Bau- und Wartungswegen sieht Seilbahnkritiker Marc Gennert, Dozent für Automatisierungstechnik an der Hochschule Niederrhein in Krefeld, die Idylle gestört. Die Trassenführung der geplanten 3 Kilometer langen Seilbahn ist umstritten. Wie mit dem Lineal gezogen, führt sie über bestehende Wohnhäuser und Schrebergärten hinweg. Für Anwohner und Pächter ein Ärgernis.
Und dort hat man dann eine Trasse gesucht, wo man Stützen aufstellen kann, die im Besitz der Stadt Wuppertal sind und die Anbindung von den 3 Stationen, wie hier geplant sind, zu realisieren.
Überfahrrechte sind juristisch eine Grauzone. Viele Kommunen vermeiden Konflikte bei der Trassenführung. Die Stadtwerke Wuppertal machten aber Nägel mit Köpfen. Rudolf Juchelka begrüßt die Entschlossenheit, versteht aber auch die Kritik.
Auch ich möchte nicht sonntags im Garten liegen und ständig geht einer mit der Seilbahn, fährt über mich hinweg und fotografiert mich da im Garten. Aber da gibt das deutsche Planungsrecht glücklicherweise eine ganze Menge her mit Entschädigungszahlungen, mit Ausgleichszahlungen, mit Ersatzmaßnahmen. Auch das muss uns eine Verkehrswende wert sein.
An der Kreuzung vorm Hauptbahnhof warten in jeder Rotphase mehrere Busse. In der Stadt der berühmten Schwebebahn fußt der Nahverkehr auf Busverkehr. Über 300 Busse fahren täglich durch das enge Tal und die Höhen hinauf. Zur Universität 5 Linien.
Das Bussystem in Wuppertal ist an der Überlastungsgrenze. Die Seilbahn soll den Hauptbahnhof mit der Universität, also zwei starke Verkehrsknotenpunkte, mit einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung verknüpfen. Das macht erstmal ganz viel Sinn.
Eine Seilbahn mit großen Kabinen für 30 Personen. Neben den Studierenden soll sie Fahrgäste schnell in die südlichen Vororte bringen. Das Tal wird von Bussen entlastet. Doch gleichzeitig verkehren dann hinter der Universität ebenfalls weniger Busse. Die Kehrseite für Marc Gennert.
Im Augenblick fahren 9 Busse die Stunde hier vorbei. Wenn die Pläne umgesetzt werden, bleiben da nur noch 4 von übrig. Das heißt, die Studierenden haben alles andere als eine gute Anbindung an ihre neuen Studentenwohnheime. Die Seilbahnstation ist einen knappen Kilometer weg. Da wird keiner hingehen.
Aber die Seilbahn verkürzt doch die Fahrzeiten in den Süden. 3 Minuten sind bis zur Uni veranschlagt. Der Uni-Express braucht laut Fahrplan schon 9 Minuten, ohne Stauzeiten.
Im Süden, hier, wo wir relativ entspannte Verkehrsverhältnisse haben, hier gibt es keine Staus, auch nicht zur Hauptverkehrszeit.
Der Fahrzeitvorteil der Seilbahn, also nur ein Rechenexempel auf dem Papier?
Bei der Seilbahn muss man umsteigen und hat dann die großen Probleme, dass man hier am Hauptbahnhof 15 Meter hoch auf eine Plattform gehen muss. Bis man da oben ist, ist der Fahrzeitvorteil, der eventuell auftritt, dann auch schon wieder hin.
Das vielfache Umsteigen, der sogenannte gebrochene Verkehr, ist ein Attraktivitätskiller für den öffentlichen Nahverkehr. Dagegen spricht allerdings eine Studie der Bundeswehr-Universität München zur geplanten West-Ost-Seilbahn im Münchner Norden.
Fahrgäste ziehen eine Verbindung mit Seilbahn, dem Bus, vor, auch wenn sie von einer U-Bahn-Verbindung umsteigen müssten. Generell würden über 50% die Seilbahn benutzen, selbst wenn der Bus bis zu 6 Minuten schneller wäre.
Und wie ist es in Wuppertal? Durch den Ausbau der Bundesstraße 7 sanken die Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr um 1%. Die Stadtwerke setzten deswegen im Busverkehr den Rotstift an. Trotzdem sind die Uni-Expressbusse morgens um 8 gähnend leer, da die meisten Vorlesungen um 10 beginnen. Dessen ungeachtet verlegten die Stadtwerke die Haltestelle der Uni-Express-Linie vom Hauptbahnhof in eine Seitenstraße, um so 4 Ampelphasen zu vermeiden. Die Folge? Die Fußstrecke für Umsteiger verlängerte sich von ca. 50 auf 500 Meter. Was prompt wieder die Kritiker auf den Plan rief. So ist auf deren Website zu lesen:
Der Mythos der vollkommen überfüllten Busse hält sich hartnäckig.
Die Linienbusse sind weiterhin voll, sagen die Stadtwerke und der AStA, die Vertretung der Studierenden. Für die Seilbahn wurden 82 Millionen Euro als Baukosten veranschlagt.
Wir brauchen gute und günstige ÖPNV-Angebote. Und das dürfen wir nicht durch ganz, ganz teure Verkehrsmittel hier riskieren.
Viele Kostenrisiken seien nicht berücksichtigt. Lärmschutz, Brandschutz, Höhenrettung bei einer Havarie, aufwendige Stationsbauten am Berghang. Es gibt keinen Punkt, der die Seilbahn nach Ansicht der Kritiker nicht zur teuersten der Welt machen würde. Letztendlich stimmten bei der Bürgerbefragung am 26. Mai 2019 62% gegen die Seilbahn. Die Folge? Der Oberbürgermeister begräbt die Seilbahnidee umgehend. Die Stadtwerke stehen vor einem Scherbenhaufen. Ratlosigkeit im Stadtrat.
Einzelne Lösungen funktionieren nicht. Das war auch sehr früh deutlich, dass, wenn wir über eine Seilbahnverbindung nachdenken, dass das sofort Auswirkungen auf das Busnetz hat und dass man nicht das eine ohne das andere denken kann.
Jörg Wojdaski ist Dozent für nachhaltige Produktentwicklung an der Hochschule Pforzheim. Die Hochschule liegt auch auf einem Berg, am Waldrand, im dicht besiedelten Wohngebiet. Nur der Bus fährt dorthin. Die ständigen Klagen der Studierenden über zu wenig Parkplätze bewog die Hochschule, ein nachhaltiges Verkehrskonzept zu entwickeln. Die Idee der Seilbahn bringt Studierende und Dozenten der Hochschule, Vertreter von Stadt, Verkehrsbetrieben und weiteren gesellschaftlichen Institutionen zusammen.
Um uns mal gemeinsam in Ruhe Gedanken zu machen, wie können wir, das ist das große Ziel, bis 2030 die mobilitätsbedingten CO2-Emissionen hier halbieren.
Die Hochschule Pforzheim ist neben 10 weiteren Hochschulen beim landesweiten Ideenwettbewerb Emissionsfreier Campus beteiligt. Der Initiator, das baden-württembergische Wissenschaftsministerium, sieht den Campus als geeignetes Experimentierfeld, quasi eine Stadt im Kleinen, um innovative Mobilitätskonzepte auszuprobieren.
Jedes Auto, was weniger zur Hochschule fährt, ist in jedem Fall eine Ersparnis.
Tobias Viere ist Dozent für Nachhaltigkeit und Stoffstromanalyse.
Das Ziel muss schon sein, dass noch mehr Leute den öffentlichen Nahverkehr inklusive der Seilbahn nutzen als vorher. Also es muss eine Verschiebung vom Individualverkehr zum öffentlichen Nahverkehr geben. Wenn nur 1:1 vom Bus auf Seilbahn umgestiegen wird und alle anderen weiter Auto fahren, habe ich nicht gewonnen.
Das Gesamtangebot des öffentlichen Nahverkehrs muss aus Sicht beider Professoren auf Anhieb begeistern, damit festgefahrene Verhaltensmuster durchbrochen werden.
Mittlerweile sind wir deutlich weiter, dass wir über die Einbeziehung des Individualverkehrs auch noch nachdenken, auch dort Dinge zu kombinieren oder andere Mobilitätsformen, Stichwort E-Scooter, Bikesharing. Es muss eine Lösung sein, die passgenau für viele unterschiedliche Nutzer funktioniert, um tatsächlich viele Menschen zu umweltfreundlichen und CO2-armen Mobilitätsvarianten zu bewegen.
Mit anderen Worten, vernetzt in Systemen denken.
Ja, gerade die süddeutschen Städte sind nun einmal die ökonomisch prosperierenden Regionen und gerade diese Regionen könnten doch als Modelle, als Vorzeigestädte für innovative Mobilität dienen. Die Verkehrswende erfordert einfach einen riesigen Mut bei den Entscheidungsträgern, aber ich glaube, der Bürger würde am Ende das honorieren, weil er sieht, es gibt was Neues, es gibt was Innovatives mit Apps, die ich nutze, mit kleinen Verkehrssystemen, die ich nutze, vielleicht auch mit Seilbahn.
Ich finde, die fährt so sicher und gleitet ja über den Chiemberg. Da merkt man kaum einen Unterschied, ob man nun auf festem Boden oder in der Seilbahn ist.
Das war das Feature von Sebastian Krämer über die Renaissance der Seilbahn. Es sprach Mirko Böttcher, Technik Hermann Leppich, Regie Cordula Dickmeis, Redaktion Carsten Burtke.